Liebe Geschwister, liebe Freunde und Gäste, wir wollen uns heute mit einem jungen Mann beschäftigen, an den in der Bibel zwei Briefe gerichtet wurden. Wir wollen etwas von dem Timotheus uns in Erinnerung rufen. Timotheus hat ja einen sehr schönen Namen. Es ist ein griechischer Name, aber er heißt Ehre Gottes. Und wir haben ja auch viele Eltern, die ihren Kindern auch biblische Namen gegeben haben, auch Namen, wo direkt der Name Gottes verankert ist. Rahel, Daniel, Joel und viele andere, die mir jetzt im Moment nicht einfallen. Das ist eine sehr schöne Sitte, die mich immer sehr erfreut hat, dass wir hier so viele Kinder mit solchen Namen finden. Und da geht man ja davon aus, dass die Eltern doch mit dieser Namensgebung einen Wunsch verbinden. Und sicher ist das auch so, dass sie den Wunsch haben, dass die Kinder auch Gott ehren und zu einer echten Bekehrung, zu einer echten Wiedergeburt gelangen. Und sicher war das zumindest bei der Mutter von dem Timotheus ähnlich. Wir sehen in dem Timotheus, obwohl er uns als junger Mann vorgestellt wird, doch eine vorbildhafte Wirkung. Und es ist sicher so, dass wir die Vorbilder, die uns in der Bibel gezeigt werden, nicht alle eins zu eins übertragen können auf uns selbst. Aber es gibt Anregungen. Der Timotheus, obwohl er jung war und sogar uns als ängstlicher Mann beschrieben wird, war ein überzeugter Christ schon in jungen Jahren und wurde im Laufe seines Lebens ein nützlicher Mitarbeiter des Apostel Paulus. Und das will schon was heißen, denn der Apostel Paulus hatte nicht geringe Ansprüche. Der konnte mit Mitläufern nichts anfangen. Timotheus wohnte mit seinen Eltern und mit seiner Großmutter, nehme ich an, in Lystra. Lystra ist ein Ort, der in dem damaligen Galatien lag. Und heute ist das ja Gebiet der Türkei und wir finden es auch in der Bibel immer als Asien, aber in Wirklichkeit als Kleinasien beschrieben. Also ich sagte schon, er hat einen griechischen Vater gehabt, aber eine gläubige Großmutter und mit Namen Lois und eine gläubige Mutter mit Namen Eunike. Und diese erzählten ihm schon frühzeitig, als er noch sehr jung war, Geschichten aus der Bibel. Nun, das Neue Testament war noch nicht entstanden, es können also nur Geschichten aus dem Alten Testament gewesen sein. Und sie unterwiesen ihn also in der Heiligen Schrift. Und da lesen wir im 2. Timotheusbrief, sie lebten ihm einen ungeheuchelten Glauben vor. Ja, was ist ein ungeheuchelter Glaube? Ich denke, ein ungeheuchelter Glaube ist, wenn man das, was man sagt und was mit Gottes Wort in Übereinstimmung steht, auch im täglichen Leben realisiert. Das Gegenteil von ungeheuchelten Glauben ist das Sprichwort, was wir kennen. Sie predigen Wasser und trinken Weine. Kennt ihr sicher alle das Sprichwort, nicht? Oder es ist so eine geläufige Rede. Wir wissen, was damit gemeint ist. Das ist ein geheuchelter Glaube. Aber sie lebten ihm einen ungeheuchelten Glauben vor. Sie redeten also nicht nur fromm und verhielten sich dann anders, sondern sie, so stelle ich mir das vor, sie brachten ihre Probleme, die es ja in allen Familien gibt, im Gebet dem Herrn, die Probleme des Alltags, und erlebten dann auch, weil sie auf Gott vertrauten, erlebten Gebetserhörungen. Und das, wenn das ein Leben in einer Familie prägt und kennzeichnet, das prägt natürlich auch die Kinder. Und so können wir das bei dem Timotheus uns vorstellen, dass er in dieser geistlichen Atmosphäre groß geworden ist, vom Kind zum Jugendlichen geworden ist. Über den Vater wird nichts gesagt. Er war Grieche, und man sieht auch bei den Namen, die Eunike ist ja auch ein griechischer Name. Wir wissen nicht, ob er Glauben ablehnte, ob er an das Alte Testament glaubte oder nicht. Das wird uns nicht gesagt, wollen wir auch nicht drüber orakeln. Aber wir erkennen daraus, wie wichtig es doch ist, wenn Eltern ihren Kindern einen echten Glauben im täglichen Leben vermitteln, indem sie es erlebbar machen. Und das hat auf den Timotheus einen tiefen Eindruck gemacht. Weshalb können wir das so schlussfolgern? Weil Paulus das nämlich, als er mit dieser Familie bekannt wurde, erkannt hat, und es steht sogar in der Bibel. Und daran erkennen wir, wie wichtig es für uns ist, als Großeltern und Eltern, dass wir unseren Kindern und Enkelkindern einen ungeheuchelten Glauben vorleben. Unser Leben ist ja nicht ohne Probleme und ohne Widersprüche. Aber wie verhalten wir uns in den Situationen? Das ist dann gefragt. Und wenn unsere Kinder und Enkelkinder erleben, dass wir in solchen Situationen ganz besonders fest auf die Hilfe Gottes vertrauen und Glauben haben, dass der Herr uns helfen wird. Und wenn sie dann die Hilfe miterleben und wir ihnen das auch interpretieren und erklären, dann hat das sicher eine ganz positive Wirkung. Wir wollen unseren Blick auf die geistliche Entwicklung dieses jungen Gläubigen, dieses jungen Mannes richten. Wir wollen sehen, wie er von einem Älteren, nämlich dem Paulus, gelernt hat. Und wir wollen sehen, wie er, obwohl von Natur aus ängstlich und zurückhaltend, für große, schwierige Aufgaben zubereitet wurde von Gott. Jede Gemeinde benötigt zu ihrem Fortbestand junge, geistlich gesinnte Männer und Frauen. Und so ist das auch hier bei uns in Chemnitz. Es ist der Wunsch von uns Alten, dass junge Geschwister die Gemeinde Verantwortung übernehmen. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist ein allmählicher Prozess. Aber dass sie auf biblischer Grundlage gewissermaßen den Stabwechsel vollziehen und bereit sind, auf der Grundlage des Wortes Gottes die Gemeinde zu leiten und der Gemeinde vorzustehen. Und es geht nicht nur um ein Vorstehen in einer Brüderstunde oder in einer Gemeindeleitung, sondern auch Schwestern und Brüder, die nicht in der Gemeindeleitung tätig sind, haben eine ganz wichtige Vorbildwirkung auf die geistliche Entwicklung in einer örtlichen Versammlung. Da müssen sich alle bewusst sein, dass jeder Verantwortung hat. Nicht nur einige, nicht nur die, die hier stehen und predigen oder die ein Gebet sprechen, sondern eine Gemeinde besteht aus lebendigen Bausteinen, so sollte es sein, so sagt es die Schrift, aus wahren Gläubigen und alle haben eine Verantwortung. Und wenn jeder die Verantwortung spürt und in gottgemäßer Weise ausübt, dann wird es eine lebendige Gemeinde sein, eine Gemeinde, die Gott wohlgefällig in dieser Welt lebt. Denn die Tendenz ist ja so, dass es im Allgemeinen einen geistlichen Niedergang gibt. Und das war auch das Problem, mit dem sich Paulus schon auseinandersetzen musste. Das hält man gar nicht für möglich, dass am Anfang, zum Beginn des Entstehens der christlichen Gemeinden, dass es da auch schon negative Entwicklungen gab. Aber es war leider so und damit wurde auch Timotheus konfrontiert. Wir werden davon noch kurz was hören. Als Paulus auf seiner ersten Missionsreise im Jahre 46, 47, um die Zeit war das ungefähr, nach Lystra kam, hat sich wahrscheinlich Timotheus bekehrt. Das wird uns nicht so genau gesagt, aber es ist zu vermuten. Es war nämlich folgende Situation, ich will es euch kurz in Erinnerung rufen, ihr wisst es aber alle. Nachdem der Paulus einen Gelähmten geheilt hatte, wollte man ihn als den Hermes und den Barnabas, das war ja sein Begleiter, den wollte man als den Zeus göttlich verehren. Und dann kippte die Stimmung genau ins Gegenteil um. Und warum? Weil aus Antiochien und Ikonium Juden nach Lystra kamen und die haben Böses über den Paulus verbreitet, was gar nicht stimmte. Aber diejenigen, die den Paulus und dem Barnabas Kränze umhängen wollten, die nahmen nun Steine und bewarfen damit den Paulus, sodass sie den Paulus wie tot, so lesen wir es in der Bibel, Apostelgeschichte 14, aus der Stadt hinausschleiften. Ihr wisst ja, bei den Juden war die Steinigung die übliche Todesstrafe und deswegen haben sie es für richtig gehalten, den Paulus, den sie erst als Gott verehren wollten, aus der Stadt hinaus zu steinigen und haben ihn wie tot aus der Stadt hinausgeschleift. Aber Gott hat ihn gerettet. Er stand auf und was machte er? Er rannte nicht weg, sondern ging mutig wieder in die Stadt hinein. Und das hat sicher Timotheus miterlebt, wenn vielleicht nicht direkt, aber das war das Stadtgespräch. Und das, denke ich, hat den jungen Timotheus sehr beeindruckt und hat sicher zu seiner Bekehrung, wenn er damals noch nicht wiedergeboren war, beigetragen. Denn Paulus nennt den Timotheus sein echtes Kind im Glauben. Das ist der Ausdruck, wie es in der Bibel geschrieben ist. Als Paulus dann auf seiner zweiten Missionsreise, da kam er nicht mit Barnabas, da kam er mit Silas als seinem Begleiter, im Jahre 51 nach Lystra kam, da lesen wir etwas in Apostelgeschichte 16, da wollen wir drei Verse lesen, Kapitel 16, Vers 1. Er, das heißt also der Paulus, gelangte aber nach Derbe und Lystra. Das sind zwei Städte, die nah beieinander liegen. Und siehe, daselbst war ein gewisser Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn eines jüdischen gläubigen Weibes, also einer jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters, welcher ein gutes Zeugnis hatte von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausgehe, und er nahm ihn und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jedem Ort waren, denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Nun, über die Familienverhältnisse hatte ich schon kurz etwas gesagt. Aber was ist hier wesentlich? Er hatte, der Timotheus, ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Also offensichtlich gab es in Lystra eine Versammlung und auch in Ikonium gab es eine Versammlung. Und wenn man mal auf der Karte nachsieht, die beiden Orte liegen nicht gerade nebeneinander. Also ich schätze mal, so 50 Kilometer liegen die auseinander. Da staunt man schon, wie wissen die Geschwister in Ikonium etwas von dem Timotheus und haben sogar ein gutes Zeugnis von ihm. Also der Timotheus war offensichtlich kein junger Mann, der sich zu Hause bloß nützlich gemacht hat und zu Hause tätig war. Er war auch den Geschwistern bekannt und offensichtlich vielleicht sogar auch schon in Ikonium in der Versammlung zu Besuch. Ich sagte, Timotheus, ein junger Mann, ich schätze, es wird uns nicht genau gesagt in der Bibel, dass er vielleicht 20 Jahre alt war, als der Paulus ihn auf Reise mitnehmen wollte. Warum kann man das schlussfolgern? 13 Jahre später, man kann das ja an den Reisen des Paulus jahresmäßig festmachen, das ist in 1. Timotheus 4, Vers 12, da nennt der Paulus den Timotheus immer noch jung. Also wird er dann bei der Situation, die wir hier vor uns haben, nicht viel älter als 20 Jahre alt gewesen sein. Und wir haben gelesen, er war schon als treuer Christ bekannt. Die heidnischen Bekannten, denn in Lystra war ja hauptsächlich, gab es ja Heiden, die merkten bei dem Timotheus, dass er anders war, dass er ein Christ war, anders reagierte. Er verhielt sich offensichtlich anders als die Leute, die um ihn herum wohnten. Und auch wir bitten unseren Herrn, dass er uns hilft, dass wir uns im täglichen Leben von unseren Mitmenschen positiv unterscheiden. Dass wir von unserem Glauben zeugen. Das kann durch Worte geschehen, aber es ist vielleicht noch besser, wenn es durch unser christliches Verhalten auffällt, dass wir anders sind, dass wir Christen sind. Und ich denke, ihr geht da mit mir konform, das ist nicht immer einfach. Ja, das ist schwerer, als hier zu stehen und einen Vortrag zu halten. Sich wirklich in einer gottfeindlichen Umgebung oder unseren Mitmenschen gegenüber, die aber ungläubig sind, dann wirklich so zu verhalten, dass sie an uns ein christliches Zeugnis wahrnehmen. Und das kann natürlich auch sein, dass wir wegen unserer christlichen Gesinnung und wegen unserem christlichen Verhalten Nachteile auf uns nehmen müssen. Und das haben wir in der DDR-Zeit beruflich sehr deutlich gespürt, dass da viele Entwicklungen, beruflichen Karrieren verbaut waren, wenn man eben als Christ bekannt war und sich auch so verhielt. Aber Gottes Wort gibt da eine Ermutigung und versichert uns, dass der Herr uns segnen wird, wenn wir seinetwegen Nachteile erleiden. Wie der Segen aussieht, das kann bei jedem ganz anders sein, unterschiedlich sein, aber wir können das Wort festhalten, Gott sieht das, der Herr sieht das und segnet uns. Paulus wählte also, wie wir hier gelesen haben, den jungen Timotheus als Reisebegleiter auf seiner zweiten Missionsreise. Der junge Timotheus lernte von dem erfahrenen und leidgeprüften Apostel. Es ist immer segensreich, wenn junge Geschwister bereit sind, von Älteren zu lernen. Das betrifft nicht nur junge Männer, das betrifft auch junge Schwestern. Es ist wichtig, und wir finden das im Worte Gottes sehr ausgeprägt mitgeteilt, dass Gott den Jüngeren empfiehlt, von Älteren zu lernen. Andererseits ist es natürlich auch für uns Alte notwendig, für die Jungen Verständnis zu haben. Die Jüngeren haben ganz andere Probleme, Probleme, die wir vor 50 Jahren mal hatten und die wir vielleicht vergessen haben. Es ist ein gegenseitiges Kennenlernen und ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Timotheus wurde mit dem Laufe der Zeit, sicher nicht von heute auf morgen, ein enger Mitarbeiter des Apostels und, wie ich vorhin schon sagte, er wurde ein brauchbarer Diener des Herrn Jesus Christus. Mehr als 10 Jahre später schrieb der Apostel Paulus den Philippern, wie er die Mitarbeit von dem Timotheus erlebt hatte. Das wollen wir auch lesen. Das lesen wir im Philipperbrief, Kapitel 2. Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 19 bis 22. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch, zu den Philippern, zu senden, auf dass auch ihr gutes Mutes seid, nein, falsch, auf dass auch ich gutes Mutes sei, wenn ich eure Umstände weiß. Denn ich habe niemand gleichgesinnt, der von Herzen für das Eure besorgt sein wird, denn alle suchen das Ihrige, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennet aber seine Bewährung, das ist die Bewährung des Timotheus gemeint, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat an dem Evangelium. Das schreibt also der Apostel Paulus den Philippern, weil er den Timotheus bald zu ihnen senden möchte. Ist das nicht ein schönes Zeugnis, was der Paulus da dem Timotheus ausstellt? Wir wollen es kurz analysieren. Erstens, der Timotheus war kein Egoist. Er offenbart in seinem Dienst die Gesinnung Jesu Christi. Er ist besorgt um das Wohl der Gläubigen, in dem Falle auch um das Wohl der Philipper. Er dachte also nicht an sich selbst. Die Liebe war das Motiv für seinen Dienst. Wer dem Herrn dienen will, das ist ein Grundsatz, den wir daraus entnehmen können, darf nicht an eigene Ehre denken. Er muss die eigenen Wünsche und Vorstellungen zurückstellen. Zweitens, der Timotheus bewährte sich im Dienst. Das zeigt sich darin, dass er die Aufgaben mit Ausdauer erfüllte. Er wurde ein zuverlässiger Mitarbeiter. Da fällt mir ein Gegensatz ein. Da gab es auch einen jungen Mann, der hieß Markus Johannes, der wollte auch auf der ersten Missionsreise dem Paulus und dem Barnabas dienen und ist mit ihnen mitgefahren, losgegangen. Aber es dauerte nicht lange, da hat er die beiden Älteren allein gelassen und ist zurückgegangen. Es war ihm zu beschwerlich, dass dann der Markus Johannes später zurechtgebracht wurde und auch viel später auch noch ein nützlicher Mitarbeiter des Paulus wurde, das sei nur am Rande angemerkt, aber am Anfang erstmal hat er versagt. Nicht so der Timotheus. Ausdauer ist also im Dienst für den Herrn eine ganz wichtige Sache. Ausdauer ist gefragt. Wenn man heute das und morgen was anderes tut, dann führt das meistens nicht zu einem fruchtbaren Werk. Und drittens, Timotheus konnte mit dem älteren Paulus zusammenarbeiten. Weshalb betone ich das? Er konnte zusammenarbeiten. Doch sicher hat der Paulus auch ganz andere Ansichten gehabt als der junge Timotheus. Das ist ja nun mal so, dass Jung und Alt in vielen Dingen nicht übereinstimmen. Aber er hat sich da unterordnet. Der Paulus konnte dann später, hat ja gesagt, wie ein Kind dem Vater, so diente der Timotheus dem Apostel. Es entstand ein Verhältnis des Vertrauens und auch des Respektes zum Paulus. Petrus schreibt in diesem Zusammenhang: Ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. 1. Petrus 5, Vers 5. Jetzt weiß ich, dass das vielen, die das jetzt hören, gar nicht gefällt. Unterordnen. Wem gefällt das schon? Und noch Jüngere den Älteren. Ist doch eher umgekehrt. Die Jungen wissen ja heute viel mehr als die Alten. Unterordnen ist ein unbeliebtes Wort. Sicher zu allen Zeiten schon. Aber es liegt ein großer Segen in der Zusammenarbeit von Jung und Alt. Das hatte ich schon erwähnt, aber durch dieses Wort des Petrus wird das nochmal unterstrichen. Indem die Jungen sich durch das Verhalten, durch ihr Verhalten, das Vertrauen der Älteren erwerben, gibt es dann ein gutes Miteinander, wo beide Seiten Vorteile davon haben. Das möchte ich betonen. Die Älteren haben die größere Erfahrung, in der Regel auch die größere Bibelkenntnis, und sie geben auch ihr Wissen gern an Jüngere weiter. Das muss auch betont werden. Wie viel der Timotheus von dem Paulus gelernt hat, erkennen wir an den beiden persönlichen Briefen, die Paulus dem Timotheus geschrieben hat. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass wir uns mit einem jungen Mann beschäftigen wollen, an den zwei Briefe gerichtet wurden. Diese Briefe, die enthalten Aufträge und Aufgaben. Weiß nicht, wenn der Timotheus den ersten Brief bekommen hat, vom zweiten will ich noch gar nicht reden, was er da alles lesen musste, wie da sein Herz geschlagen hat. Werde ich das alles können? Werde ich diesen Aufgaben gerecht werden können? Diese Fragen lagen sicher auf seiner Seele. Paulus war ja von Gott besonders dafür begabt worden, Grundsätze der Gemeinde zu erkennen und sie weiterzugeben und zu verkünden. Da hat der Paulus uns das meiste überliefert. Das lesen wir von den anderen Aposteln in viel geringerem Maße. Das ist nicht so intensiv wie beim Paulus. Paulus hat also dem Timotheus zum Beispiel den Auftrag gegeben, in Ephesus zu bleiben. Der erste Timotheusbrief erreichte den Timotheus in Ephesus. Dieses schreibe ich dir, auf dass du weißt, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. 1. Timotheus 3, Vers 14 und 15. Ihr kennt sicher diese Stelle recht gut. Ich möchte sagen, das ist gewissermaßen die Überschrift über dem ersten Timotheusbrief. Hier wird das Haus Gottes in einer ganz besonderen Form betrachtet. Es gibt ja viele Bilder von der Gemeinde. Aber hier wird die Gemeinde Gottes, die Versammlung oder die Kirche Gottes, wie wir sie auch nennen wollen, immer das Gleiche, bestehend aus lauter wahren Gläubigen beschrieben. Das ist ein Kennzeichen des ersten Timotheusbriefes. Die Gemeinde besteht aus nur wirklich Gläubigen. Und so war das ja auch am Anfang. Am Anfang, wir sagen auch Urchristentum dazu oder wie auch immer, war es so, dass alle, die zur Gemeinde gehörten, wirklich wiedergeborene Christen waren. Aber leider hielt dieser Urzustand nicht lange an. Aber der Brief enthält wichtige Hinweise über den Unterschied von Gesetz und Gnade. Das mussten ja die Juden als erstes lernen, dass sie jetzt unter Gnade standen und nicht mehr unter Gesetz. Ich spreche jetzt von den Juden, die Christen geworden waren. Es wurde geschrieben über das Gebet, über die Stellung der Frau in der Versammlung. Weiterhin werden die Eigenschaften von Ältesten und von Dienern oder auch Diakonen, wie wir sie nennen, dargestellt. Im 4. Kapitel warnt Paulus vor falschen Lehren und verweist auf die rechte Lehre. Im 5. Kapitel geht es um das Verhalten von Witwen und das Verhalten gegenüber Ältesten. Und im letzten Kapitel schreibt er über Genügsamkeit und Reichtum. Wie gesagt, Dinge, die in erster Linie die Gemeinde betreffen, weniger die gläubigen Familien. Und diese Grundsätze sollte der Timotheus in Ephesus durchsetzen. Und diese Grundsätze, die gelten heute genau noch so. Es ist wichtig und für Gott wertvoll, wenn in einer Gemeinde diese göttlichen Gedanken Grundlage sind für die Gestaltung des Gemeindelebens. Das ist für Gott wohlgefällig und für die Gemeinde ist es ein geistlicher Gewinn. Dass das natürlich innerhalb der Welt, der Ungläubigen, wenn sich eine Gemeinde so verhält und man spürt das auch nach außen, auf Unverständnis stößt, vielleicht sogar auf Widerspruch, das ist völlig normal, das kann gar nicht anders sein. Denn was hat denn Licht mit Finsternis für eine Gemeinschaft? Gar keine. Und eine Gemeinde will ja letzten Endes Licht Gottes sein. Wir wollen aber unseren Blick auch noch auf den 2. Timotheusbrief richten. Dieser Brief wird auch das Testament des Apostel Paulus genannt. Warum? Der Apostel Paulus war bereits in der zweiten Gefangenschaft in Rom und hat diesen Brief kurz vor seinem Märtyrertod geschrieben, der im Jahre 67 unter dem Kaiser Nero stattfand. Aber im 1. Timotheusbrief, hatte ich besonders herausgestellt, wird die Gemeinde im Bild als Haus Gottes dargestellt. Und dieses Haus Gottes besteht nur aus wirklich wiedergeborenen Gläubigen und man vergleicht jeden Gläubigen als ein Baustein. Ein Haus besteht ja aus vielen Bausteinen und so ist dieses Haus ein Haus Gottes. Wenn da drin kann Gott wohnen, wenn alle Gläubigen da in diesem Haus verankert sind. So wird das auch im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 15 genannt. Nur wenige Jahre später aber musste Paulus diesen anderen Brief, den 2. Timotheusbrief, schreiben. Und dann benutzt er ein ganz anderes Bild von der Gemeinde. Ein ganz anderes Bild vom christlichen Zeugnis musste er da malen. Er vergleicht nun die Gemeinde mit einem großen Haus. Er benimmt wieder den Begriff Haus, aber es ist ein großes Haus. Und in dem großen Haus gibt es goldene und silberne Gefäße, aber auch hölzerne und irdene, also aus Steingut. Und dann steht da weiter, die einen sind Gott zur Ehre und die anderen aber zur Unehre. Vereinfacht gesagt, bestand damals schon die bekennende Christenheit nicht nur als ausschließlich wiedergeborenen Christen, sondern es gab auch Menschen, die sich zwar Christus nach Christus nannten, aber nicht echte Christen waren. Dieser Vermischungsprozess, der damals schon begonnen hat, der ist ja nun in den vergangenen 1950 Jahren nicht etwa geringer geworden, sondern größer. Und da gibt es auch ein schönes, anschauliches Gleichnis vom Reich der Himmel in Matthäus 13. Da haben wir ja etliche Gleichnisse vom Reich Gottes oder vom Reich der Himmel. Und da, ihr kennt alle das Gleichnis, da wird ein Acker dargestellt, auf dem gute Weizensamen gesät wurde. Aber in der Nacht kam der Feind und säte zwischen den guten Samen auch Unkrautsamen. Und das ist letzten Endes auch ein Bild der heutigen Situation, die der Apostel damals schon feststellte und sicher in prophetischer Weise vorausahnte, dass das noch viel intensiver wird. Und auch der Johannes, der Apostel Johannes, beschreibt diesen Zustand in seinem 7. Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Offenbarung 3, Vers 14 bis 22. Wir wollen nun aus dem 2. Timotheusbrief einige Verse lesen. Zweiter Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 1 bis 5. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 1 bis 5 will ich lesen. Dieses aber wisse, schreibt der Apostel Paulus an den Timotheus, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden, denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Liebe Geschwister, es tut mir leid, dass ich am letzten Sonntag im Jahr auch solche ernsten Worte vorlesen muss. Aber wir können nicht einfach solche biblisch wichtigen Wahrheiten ausblenden. Hier geht es nicht um Ungläubige oder andersrum gesagt, nein, es sind nicht Gläubige. Es geht nicht um Atheisten. Es geht um Menschen, die sich nach Christus nennen. Wir haben es ganz deutlich gelesen. Die eine Form der Gottseligkeit haben. Eine Form. Und es stockt ein eigentlich der Atem, wenn man diese Aufzählung liest. Es wird euch ähnlich gehen. Aber solche Zustände haben damals schon begonnen. Und wenn solche Zustände damals schon angefangen haben, dann können wir nicht sagen, dass es heute sowas nicht gibt. Und es ist wichtig, dass man sich auch damit befasst, dass es sowas gibt. Es soll ja nicht heißen, dass jeder Namenschrist, jeder, der nur dem Namen nach Christ ist, alle diese Eigenschaften hat. Das will ich nicht behaupten und das will auch das Wort Gottes nicht behaupten. Aber es gibt solche Eigenschaften. Den Eltern ungehorsam, heillos, ohne natürliche Liebe, geldliebend, prahlerisch und so weiter, was aufgezählt wurde. Und das Wichtige, das Vergnügen mehr liebend als Gott, die Kraft Gottes aber verleugnen. Und dann steht die wichtige Aussage nicht, dass der Timotheus jetzt hingehen soll und soll diese alle ändern. Das hätte er nicht gekonnt. Der Paulus gibt ihm eine eindeutige andere Aufgabe, einen anderen Auftrag. Von diesen wende dich weg. Das wird ihm befohlen. Lass dich nicht davon beeinflussen, heißt das. Dort, wo Böses geduldet wird, besteht die Gefahr der Ansteckung. Das ist die wichtige Aussage. Die Gefahr der Ansteckung ist zu meiden. Wir lesen weiter im 2. Timotheusbrief ab Vers 10, Kapitel 3 ab Vers 10. Jetzt wird das Gegenteil, wie er sich verhalten soll, genannt. 2. Timotheus 3, Vers 10. Du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine Langmut, meine Liebe, mein Ausharren, meine Verfolgungen, meine Leiden, welcherlei Leiden mir widerfahren sind in Antiochien, in Ikonium, in Lystra, welcherlei Verfolgung ich ertrug, und aus allen hat der Herr mich gerettet. Alle aber auch, die gottselig leben wollen in Christus Jesu, werden verfolgt werden. Böse Menschen aber und Gaukler werden im Bösen fortschreiten, indem sie verführen, andere verführen und verführt werden. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in Christo Jesu ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig geschickt. Der Apostel Paulus lässt den Timotheus nicht stehen mit dieser negativen Aufzählung, die wir am Anfang gelesen haben. Er sagt ihm, was er zu tun hat. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Timotheus wusste, von wem er gelernt hat. Er wusste, was er mit Paulus erlebt hat. Und dass sein Verhalten genau mit der Lehre übereinstimmt. Paulus war authentisch. Es fällt uns auf, dass Paulus den Timotheus mehrmals persönlich anspricht. Du aber, dreimal, wenn wir den 2. Timotheusbrief lesen. Du aber mache das. Und das gilt auch uns, für jeden Einzelnen. Jeder Einzelne von uns wird hier angesprochen. Er sagt gewissermaßen, halte Abstand zu dem bösen Ding und verharre in der gottgemäßen Lehre. Und das gilt auch jedem von uns, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wenn damals schon aus den christlichen Reihen verkehrte Lehrer aufgestanden sind und Gläubige verführt haben, wird es heute nicht viel mehr verkehrte Lehrer und viel mehr verkehrte Irrlehren geben? Das ist doch nicht weniger geworden. Und deswegen müssen wir solche ernsten Ermahnungen ganz persönlich auf uns anwenden und dürfen die nicht, weil es unangenehme Situationen beschreibt, unangenehme Texte sind, ausblenden. Wir wissen auch, von wem wir gelernt haben. Bei einigen von uns waren es sicher die Eltern oder ältere Glaubensgeschwister. Außerdem haben wir in der Brüderbewegung auch viele geistliche Glaubensväter, die uns wertvolle Schriften hinterlassen haben. Im Korridor hier draußen, da hängen die Namen von etlichen unseren geistlichen Vorfahren, die durch die Gnade des Herrn ein hervorragendes Bibelverständnis erlangt haben und haben es uns durch ihre Schriften übermittelt. Sie haben sola scriptura wirklich verwirklicht. Wir wissen, dass das ein Grundsatz von Luther war. Sola scriptura, nur die Schrift gilt, keine anderen Überlieferungen, keine anderen Dinge. Ich möchte nur einige Namen nennen, überhaupt nicht vollständig, aber ich sagte schon, hier draußen hängen viele Brüder, die hier noch erwähnt werden sollen, Darby, Kelly, Bellet, McIntosh, Posek, dann die drei deutschen Brüder Brockhaus, Wilhelm, Karl und Rudolf Brockhaus, Dönges, Georg Müller, der große Waisenhausvater in Bristol, Kaub war ein Bäcker, Bäckermeister. Was hat er für geistliche Erfahrungen niedergeschrieben? Und das ist ja nur eine ganz unvollständige Aufzählung und auch relativ willkürlich. Ihr könntet andere nennen. Und die Reihenfolge hat auch nichts mit der Wertschätzung und ihrer Bedeutung zu tun. Aber wir wissen, von wem wir lernen können, so will ich es mal sagen. Tun wir es auch? Natürlich haben die aufgezählten Brüder, waren ja alles Menschen, auch Schwächen gehabt. Das ist doch völlig klar. Die haben auch Fehler gehabt. Aber wir wollen an dem festhalten, was sie an guten geistlichen Erkenntnissen uns vermittelt haben. Und sie haben unter persönlichen Opfern ihren Dienst getan. Das ist auch zu betonen. Und da sind sie in vielen Dingen auch dem Paulus ähnlich. Sie haben nicht so viel aushalten müssen wie der Paulus, aber manche haben viel aufgegeben in ihrem Leben, große Karrieren aufgegeben, nur um für den Herrn zu dienen. Viele Lieder in unserem blauen Liederbuch sind auch von ihnen gedichtet worden, vertont worden und beinhalten geistliche Tiefen. In Vers 15 wird uns gesagt, wir haben es gelesen, dass die Heiligen Schriften uns weise machen, wenn wir uns mit ihnen beschäftigen. Und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, und da sind ja auch, das ist ja das Alte Testament gemeint, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit, haben wir gelesen. Und das ist also auch etwas sehr Wichtiges. Es geht um das Alte Testament hier in diesem Bibeltext, denn das Neue Testament, ich sagte es schon, war ja noch nicht geschrieben. Ich betone das deswegen, weil man oft hört, na, das Alte Testament ist nicht so wichtig für uns. Nein, das Alte Testament gehört zur Heiligen Schrift dazu und wird ergänzt das Neue Testament. Das Neue Testament bezieht sich auch auf das Alte Testament. Es ist eine Einheit. Unser Kapitel schließt mit einer ganz wichtigen, fundamentalen Aussage. Und damit möchte ich auch zum Schluss kommen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, haben wir gelesen im Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Dafür gibt es ein griechisches Wort, was im Deutschen nicht so wiederzugeben ist, Theopneustos. Das ist ein Adjektiv oder ein Adverb. Von Gott eingehaucht heißt das. Muss man im Deutschen also durch drei Worte wiedergeben. Wie das geschehen ist, das wissen wir nicht. Aber im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 21, lesen wir eine Ergänzung zu dieser wichtigen Tatsache. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten getrieben vom Heiligen Geist. Und in 1. Korinther 2, Vers 13, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel, beschreibt gewissermaßen die Schreiber des Wortes Gottes im Alten Testament und im Neuen Testament. Und auf diese drei Bibelstellen, vielleicht gibt es noch mehrere, aber denke ich, stützt sich die Verbalinspiration des Wortes Gottes. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man eben gute Übersetzungen, möglichst wortgetreue Übersetzungen hat, weil man dann den Begriff der Verbalinspiration besser interpretieren und verstehen kann. Wenn schon menschliche Überlegungen eingeflossen sind, dann kann ich schwer sagen, es war Gottes ursprünglicher Gedanke, das so zu formulieren. Deswegen sollten wir uns durchaus der Mühe unterziehen, auch schwer verständliche Übersetzungen geistlich zu begreifen. Leider wird die Verbalinspiration heutzutage von vielen Christen geleugnet. Wir hatten schon manchmal darüber gesprochen, dass Kirchenfürsten sich so äußern, ja, die Bibel enthält Gottes Wort, sie ist aber nicht Gottes Wort. Sie enthält Gottes Wort. Und das ist natürlich eine ganz gefährliche Aussage. Denn dann lasse ich alles das weg, was mir nicht gefällt, was nicht in die heutige Zeit passt, weil ich ja sage, ja, das ist ja nur Menschenwort gewesen, das hat der Paulus geschrieben oder ein anderer Apostel, aber das hat ja nicht Gott so gemeint. Das ist der Krebsschaden, wenn man derartige Ansichten verbreitet. Wir besitzen also tatsächlich Gottes Wort und seine Gedanken in abgeschlossener Form. Und da darf nichts hinzugefügt werden, das sagt Gott ausdrücklich in der Bibel, und da darf auch nichts weggenommen werden. Und deswegen ist heute die Bibel für uns genauso aktuell wie damals für den Timotheus. Gott hat sich nicht geändert. Und der Mensch hat sich in seiner gottfeindlichen Gesinnung auch nicht geändert. Was hat sich denn geändert? Lediglich die äußeren Lebensformen und die gesellschaftlichen Ansichten, die ändern sich von Zeit zu Zeit. Das heißt nicht, dass die immer so bleiben. Die ändern sich mal so und mal so. Und wenn man die Jahrzehnte oder auch vielleicht Jahrhunderte zurückgeht und Geschichtsforschung betreibt, dann kann man nur staunen, was es alles schon so für Ansichten gab. Und in jedem Teil, auf jedem Teil der Erde ist es ohnehin anders. Wir wollen uns, das möchte ich so als Schlusssatz sagen, wir wollen uns mit der Hilfe des Herrn bemühen, goldene und silberne Gefäße zu sein. Gefäße, die dem Hausherrn nützlich und auch zur Ehre sind. Und wir wollen das Böse, das Verkehrte nicht hineinlassen in unsere Gemeinde. Amen.